Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin moin und schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel von filmtoast.de und ich begrüße euch zum zweiten Teil unserer Empire-Wochen. Nachdem der liebe Simon und ich schon in Ghostbusters Frozen Empire waren, da haben wir uns jetzt Godzilla, Kong, The New Empire vorgenommen. Grüß dich, Simon.
Moin Daniel, und hatten wir diesmal mehr Spaß als beim letzten Mal?
Also Spoiler, einer von uns hatte mehr Spaß als beim letzten Mal, der andere glaube ich weniger bis gleich so viel Spaß. Und es ist mal die seltene Gelegenheit hier, dass wir zweimal nicht einer Meinung sind. Jetzt nicht ganz so radikal, aber zumindest weichen unsere Meinungen jetzt ein bisschen ab von Godzilla Kong The New Empire. Aber bevor wir jetzt in den Film einsteigen, kannst du nochmal rekapitulieren, einmal wie du zum Godzilla-Franchise stehst und vielleicht nochmal, auch wenn es natürlich schon mehrere Einträge im US-Monsterverse jetzt gibt, wie du Godzilla vs. Kong fandest. Das war jetzt der letzte Eintrag vor Godzilla Kong The New Empire. Und der bezieht sich ja auch direktesten auf den neuen Film. Wie war denn da deine Meinung zu?
Es sind jetzt viele Fragen. Ich könnte dir auch noch erzählen, wie Godzilla Minus One war. Aber das haben wir in einem anderen Podcast behandelt. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sehr guter Film. Mich hat Godzilla halt seit meiner Kindheit immer sehr fasziniert. Ne? Der Originalfilm ist einfach Kult und die amerikanischen Filme haben da so ihren eigenen Stil. Das wurde etabliert mit dem ersten Godzilla-Film Anfang der 2010er, als Godzilla auch noch so ein sehr erhabenes Monster war, wurde selten gezeigt. Und wir haben jetzt so die Wende dorthin über King of the Monsters und dann eben auch Godzilla vs. Kong. Mehr Kloppe, mehr blöde Sprüche, mehr unnütze Figuren, die mit unnützen Storylines. Und es wird alles wilder, oberflächlicher, mainstreamiger. Könnte vielleicht sagen, es entwickelt sich so Richtung Transformers, so laut, wild, schnell, verwackelt. Und ja, Godzilla vs. Kong hat mir im Endeffekt tatsächlich noch gut gefallen, weil das Aufeinandertreffen cool war, der Zweikampf war cool und aus allem hat man einen Weg gefunden, beide irgendwie zusammenzubringen, um dann eben den Endkampf gegen Mechagodzilla zu haben. Deswegen hatte ich jetzt schon definitiv Lust auf den Film. Die Vorzeichen waren aber ein bisschen schwierig, weil wir haben ja jetzt so einen pinken Godzilla, ne? Wie findest du denn den pinken Godzilla?
Ja, also da war ich so ein bisschen schockiert. Ich meine, das Quatschlevel war nach Godzilla vs. Kong schon recht hoch und ich habe mir den gestern nochmal im Rewatch gegeben als Vorbereitung auf heute. Ich kann auch jedem nur unseren Podcast von damals empfehlen, von vor 2 Jahren, als wir beide uns auch nach dem Kino hingesetzt haben und ich hatte die gleichen Sachen wieder zu bemängeln. Die Action war geil, ich mochte alles mit Godzilla und mit Kong, aber diese ganzen Menschen-Stories, angefangen vom Podcaster, der sagt, hier die großen Unternehmen, die bauen die Bunker in der Erde, um die Kinder zu stehlen und dann kommen die Echsenmenschen und du hast eben diesen einen Wissenschaftler gespielt von Alexander Skarsgård, der sagt, ja, ich habe ja eigentlich recht, es gibt eine Hohlerde, aber diese ganzen Mainstream-Wissenschaftler da draußen, die verachten mich. Gerade in Zeiten von Corona damals war das ja schwierig, um es mal so zu formulieren, dass du dann eine Figur hattest, die halt sagt, ja, ich habe eine abweichende Meinung von der Norm und werde deswegen nicht akzeptiert und geächtet. Und am Ende hat er natürlich doch recht, es gibt die Hohlerde. Da dreht sich eben dieser Plot jetzt bei Godzilla Kong The New Empire drum. Wie du es eben schon gesagt hattest, also einerseits aufgrund dieser Quatsch-Story in Godzilla vs. Kong hatte ich schon so ein paar Bedenken, was jetzt den neuen Film angeht. Und da kam ja noch dieser Trailer raus mit dem pinken Godzilla, wie du siehst, wie Kong und Godzilla in der Hohlerde gemeinsam joggen und als Tag-Team auf Beute zu gehen. Dann hatte Kong noch den Infinity Gauntlet von Thanos an der Faust. Und ich dachte, meine Güte, jetzt gehen sie alle wirklich Bullshit all in. Und das wird dann der komplette Gegenentwurf zu Godzilla Minus One auch, den wir dafür gefeiert haben, dass gerade auch diese menschliche Geschichte sehr geerdet und auch sehr gut ausgearbeitet war. Ja, und deswegen war es bei mir auch so, wie bei dir, eher gedämpfte Erwartungen, aber weil wir beide Bock auf Godzilla haben, sind wir auch reingegangen. Bevor wir jetzt auch auflösen, ob es denn auch viel Godzilla gab oder das vielleicht sogar ein Etikettenschwindel ist, wer weiß, lese ich gerne noch mal kurz den Cast vor. Wir haben nämlich zwei Rückkehrer aus Godzilla vs. Kong mit Rebecca Hall, die Dr. Eileen Andrews spielt, und mit Brian Tyree Henry, der Bernie Hayes spielt. Den kennt ihr dann als den verwirrten Podcaster, der sagt, die ganze Welt ist eine Lüge und wir werden alle nur von der Regierung mit Rudelwasser mundtot gemacht und solchen Sachen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch, genau, drei Rückkehrer sind es nämlich eigentlich. Wir haben noch auch Kaylee Hottle, die die junge Gia spielt. Das Mädchen, was in Godzilla vs. Kong mit Kong kommunizieren konnte, ihm Zeichensprache gelehrt hat. Die ist auch wieder mit dabei. Aber das Viererteam wird jetzt komplettiert von Dan Stevens. Der ist nicht nur Zahnarzt, sondern er ist, glaube ich, auch Tierarzt, als Tierarzt-Trapper. Und da werdet ihr relativ am Anfang schon merken, da ist so eine kleine Parallelität zum Star-Lord aus Guardians of the Galaxy vielleicht nicht von der Hand zu weisen, was jetzt den beabsichtigten Coolness-Faktor und die Liebe zu klassischer Rockmusik angeht, ist da alles dabei. Am Regiestuhl haben wir natürlich wieder Adam Wingard, den kennt ihr von Godzilla vs. Kong, aber auch vom, wie ich finde, guten modernen Slasher You're Next, da bist du, glaube ich, auch meiner Meinung.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil man sagen kann, der hat so einen kleinen Twist drin und dreht das Genre so ein bisschen auf links und er bleibt deswegen auf jeden Fall in Erinnerung.
Genau. Und da hat er sich schon seine Spuren verdient, dann mit Godzilla vs. Kong überzeugt und dem ist anscheinend das Franchise so ans Herz gewachsen, vielleicht hat auch der Geldtopf gestimmt, dass er sich gesagt hat, komm, den nächsten mache ich jetzt auch noch. Jetzt also Godzilla Kong The New Empire. Simon, magst du uns mal zusammenfassen, worum es grob geht, denn so viel Story haben wir da ja nicht.
Ja, die Hohlerde ist auf jeden Fall wieder Dreh- und Angelpunkt. Wir haben quasi Kong, der so durch die Hohlerde streift und alleine ist und eigentlich so Artgenossen sucht. Und wir haben quasi parallel Godzilla auf der Oberfläche, wo die Menschen wohnen und der so ein bisschen die Polizei spielt. Also der böse Titanen, die irgendwo ausbrechen, zur Strecke bringt. Und so haben wir gar so ein fragiles Gleichgewicht, weil die sind getrennt durch diese beiden Ebenen. Und tatsächlich kommt es aber wieder dazu, dass sie jetzt diesmal auch wieder zusammenarbeiten müssen. Also das Versus ist ja auch aus dem Titel verschwunden. Und man kann ganz grob sagen, dass diese Gia, das kleine Mädchen, die letzte Überlebende ihres Stamms ist. Sie war ja vorher auf Skull Island und sie hat so eine Art Eingebung, ein Signal. Und es gibt quasi ein Signal, das eben aus der Hohlerde stammt. Und das Team eben um Monarch mit Rebecca Hall, Brian Tyree Henry tut sich so zusammen, um diesem Signal nachzugehen. Und auch Kong ist in der Hohlerde unterwegs und will herausfinden, wo dieses Signal herkommt. Ist es ein gutes Zeichen? Ist es ein schlechtes Zeichen? Und man weiß ja aus dem Trailer schon, dass es dann bösen Gegenspieler gibt, sodass man so ungefähr die Vorstellung hat, okay, irgendeine neue Gefahr lauert in dieser Hohlerde und Kong und auch die Menschen reisen an zwei unterschiedlichen Orten in diese Hohlerde, um herauszufinden, was jetzt eigentlich die Bedrohung genau sein wird.
Genau, dadurch, dass ja Godzilla vs. Kong nicht mehr Thema ist, brauchen die beiden natürlich eine neue Gefahr, die sie angehen können und vor der sie die Welt schützen können. Und das ist eben ein neuer Gegenspieler, den wir jetzt an der Stelle nicht spoilern wollen. Das dürft ihr dann gerne im Kino selbst herausfinden. Aber die Hohlerde ist natürlich ein großes Thema, denn ja, obwohl ich das schon in Godzilla vs. Kong als Bullshit empfand, ist das halt hier Dreh- und Angelpunkt. Der Film spielt, weiß nicht, würde ich sagen, so 80% in der Hohlerde und man lernt sie halt wirklich kennen, wie sie funktioniert, was für Lebewesen dort zu Hause sind. Und ich muss sagen, obwohl ich die halt komplett Quatsch fand in Godzilla vs. Kong, habe ich das hier so ein bisschen genossen, diese Welt mit dem Team zu entdecken. Und gleichzeitig auch ein bisschen, ja, mal wieder ein anderes Gefühl in diesem Franchise dafür zu bekommen, wo wir uns befinden, dass halt nicht nur Städte platt gemacht werden, auch wenn ich das natürlich auch sehr genießen kann. Und einfach mal so ein bisschen eine Flucht in eine andere Welt wagen konnte und auch so ein paar neue Fantasy-Aspekte da drin wiedergefunden habe. Deswegen fand ich das eigentlich als Dreh- und Angelpunkt gar nicht verkehrt. Wie sah es denn da bei dir aus?
Ich fand es auch tatsächlich grundsätzlich interessant, dass sie so, naja, die Lore, ne, die sie mit der Hohlerde so ein bisschen eröffnet haben in Godzilla vs. Kong, wirklich ausbauen. Also das ist jetzt kein Film, wo, wie du sagst, es gibt Monsterklopper an der Oberfläche und dann ist die Hohlerde eigentlich wieder nur so ein Nebenschauplatz, sondern die wird jetzt so erforscht und es hat so ein bisschen, wenn man möchte, so Jurassic Park-Vibe, ne? Weil die ganzen Tiere, die, ich sag mal, exotischen Tiere natürlich irgendwie so an die Dino-Welt angelehnt sind und die ganze Flora und Fauna ist natürlich auch so dschungelartig. das macht es schon recht cool zum Zuschauen und zu entdecken. Und interessant wird es vor allen Dingen, weil die Hohlerde quasi, ohne da jetzt zu viel zu sagen, auch noch erweitert wird, also verschiedene Ebenen noch hat. Und jetzt haben sie so richtig den Franchise-Schlüssel gefunden, wo sie eine riesige Welt mit aufschließen, weil du kannst in dieser Hohlerde jetzt alles Mögliche erzählen. Du kannst da was dazu bauen, da was wegnehmen und du kannst sagen, dass es da noch wahnsinnig viele Gefahren gibt. Also die Hohlerde bietet, ohne auch da zu weit zu gehen, ganz, ganz viel, was jetzt erzählt wird, wo du halt sagen kannst, okay, da haben sich halt wirklich ein paar Drehbuchschreiber länger als eine Mittagspause hingesetzt, um so die eigene Welt zu kreieren. Also wer das bei Godzilla vs. Kong grundsätzlich interessant fand, in diese exotische Welt einzutauchen, der bekommt hier viel, viel mehr geboten. Wer das vorher schon absoluten Quatsch fand, der wird auch hier wahnsinnig viel so, ja, Gesellschaftskulturen und was da alles unten lebt, halt präsentiert bekommen, was natürlich absolut gaga ist. Aber man hat sich hier wirklich die Mühe gemacht, was Eigenes zu erzählen, ne? Und das haben ja relativ wenige Filme vorher so versucht, das so aufzuziehen.
Und dadurch, dass für mich dieser ganze Gaga-Teil schon in Godzilla vs. Kong abgefrühstückt wurde, konnte ich das tatsächlich deutlich mehr genießen. So klar, da ist halt super viel Quatsch dabei und manchmal wird der Bullshit-Level auch nochmal ein paar Etagen nach oben geschraubt. Aber dadurch, dass eben dieser Grundstein schon gelegt wurde in Godzilla vs. Kong, fand ich hier, dass das alles mehr in einem Fluss war und ich auch das Gefühl hatte, der Film nimmt sich grundsätzlich nicht so ernst wie seine Vorgänger. Einerseits natürlich, was jetzt die Monster und die Monsterkloppe angeht, auf der anderen Seite aber auch beim Team, weil gerade wenn wir jetzt unseren Neuzugang Dan Stevens als Trapper mit dazu nehmen, der ist halt einmal so eine, also fand ich schon eine coole Sau, das ist ja immer so ein Typ Charakter, das kann auch sehr bemüht wirken, dass du den cool finden sollst, aber am Ende ist er nicht cool, aber Dan Stevens verkauft das für mich super und auf der anderen Seite hat er auch so eine kleine Hippie-Attitüde, dass er halt auch das Leben achtet natürlich als Arzt und dass er auch ein paar witzige Kommentare abgibt und eigentlich cool wirkt, aber ohne irgendwie auf Macho zu machen. Und deswegen fand ich gerade so dieses Team, was halt auf der einen Seite nicht so super viel zu tun hat und jetzt auch nicht tief gezeichnet wird, aber auch nicht nervt, plus dieser Faktor, dass ich diesen ganzen Bullshit schon einen Film früher gefressen habe, fand ich, hat das für mich eigentlich, sag ich mal, von der Tonalität her alles zusammengepasst.
Also man muss wirklich sagen, Dan Stevens ist richtig cool in dem Film. Der macht richtig Laune, weil er hat auch, bekommt ganz bewusst coole Auftritte. Also der hat mehrere Auftritte, wo er quasi mit so einer Art Flugzeug so reinkommt, um den Tag zu retten, mehr oder weniger. Ne? Und dann wird 80er-Mucke eingespielt. Dann hast du entweder 80er-Rockmucke oder du hast eben 80er so Synthi-Mucke. Teilweise hat mich ein bisschen an Stranger Things auch erinnert. So ein bisschen von der Melodie und so, von dem typischen Synthi-Sound der 80er, den man so kennt. Der spielt das mit einer wahnsinnigen Lockerheit und der bringt einfach wahnsinnig viel Humor rein und man merkt dadurch einfach, ey, das ist kurzweilige Unterhaltung, das ist einfach Spaßfaktor, weil ich finde leider, dass der Film sich bemüht, viel zu erzählen, was eigentlich Quatsch ist und dadurch immer wieder durch das Erzählen und das Entdecken der Hohlerde so eine Ernsthaftigkeit teilweise gewinnt oder gewinnen will, von der ich mir denke, nee, Leute, komm, zeigt mir Monsterkloppe. Und er bringt dann immer wieder diese Lockerung rein, flotte Action-Szenen, coole Sprüche. Und dadurch wird was, gerade durch seine Figur, wurde es wesentlich erträglicher, weil Brian Terry Henry ist wieder so der überforderte Typ, der aber so ein Podcast-Quassler ist, der zu allem Kommentar hat, aber der ist so getypecastet. Also der Mann kann so viel mehr. Ich finde da, Dan Stevens ist, die sind beide irgendwie der lustige Part, aber Dan Stevens delivert das einfach besser. Der kriegt einfach auch die besseren Szenen.
Und um Brian Tyree Henry hat es mir so ein bisschen leid getan, weil bei seinem Charakter wirkt das schon sehr bemüht, weil im Endeffekt ist er halt nur ein Podcaster. Ich meine, wir Podcaster sind besondere Menschen, aber nicht so besonders, wie er da im Film dargestellt wird, dass Wissenschaftlerinnen zu ihm kommen und sagen, bei meinen Kollegen, da wusste niemand Rat, aber hier du, Bernie, dich kann ich doch fragen, du wirst das doch bestimmt rausfinden und das Rätsel lösen. Das wirkt alles so ein bisschen sehr bemüht, als wenn das Drehbuch eben verlangt hat, wir müssen den jetzt noch irgendwie einbauen. Weiß nicht, vielleicht hat irgendeine Peer-Group-Session ergeben, dass er sehr beliebt war bei den Leuten, die Godzilla vs. Kong gesehen haben, dass man ihn deswegen einbauen musste. Irgendwie sowas wird da gewesen sein. Auf jeden Fall. Genau, können wir festhalten. Mir hat auf jeden Fall die Truppe recht gut getaugt und ich glaube, du fandst ja auch in Ordnung.
Ja, was man vielleicht noch sagen kann, Brian Tyree Henry hat es halt auch gezeigt, dass er das echt kann, zum Beispiel in Bullet Train, wo er ja quasi den Bruder von Aaron Taylor Johnson spielt, was ja ganz lustig ist im Film, warum, wie die jetzt verwandt sein sollen und so weiter. Der ist schon der Go-To-Guy, glaube ich, dann in Hollywood für Blockbuster für so lustige Rollen. Deswegen ist der grundsätzlich richtig gecastet und war ja auch schon im vorigen Film aus genau dem Grund. Der bekommt aber kaum wirklich lustige Lines, also das Drehbuch schafft es für mich. Abgesehen von, ne, Dan Stevens, irgendwie coole Auftritte, Spaßfaktor, aber dass mal so richtige Gags kommen, man kennt diesen Spruch aus dem Trailer, ist das ein Mini-Kong? Da weiß man schon, in welche Richtung das geht. Irgendwas kommentieren, hysterische Stimme, überfordert sein, wegrennen. Das ist einfach zu wenig. Der Mann kann von seiner Palette her noch mehr, ne? Und der wird da reduziert. So. Das finde ich ein bisschen verschenkt, aber grundsätzlich macht die Besetzung voll Sinn und das geht auch auf, weil das sind alles sympathische Charaktere.
Ja, und es wurde halt diesmal wirklich reduziert. Man hat natürlich so ein paar Nebencharaktere, die in einigen Szenen auftauchen, aber die haben keine große Relevanz für die Story, sondern die sind einfach nur so ein bisschen Lückenfüller, Stichwortgeber. Das heißt, man konzentriert sich wirklich auf diese vier Menschen und die haben schon eine sehr reduzierte Screentime, was jetzt die anderen Monsterverse-Filme im Vergleich angeht, was ja auch immer so ein großer Kritikpunkt von mir war, dass ich gesagt habe, das ist viel zu viel Quatsch mit Menschen und zu wenig Monster-Action. Und da können wir uns, denke ich, nicht drüber beschweren, was jetzt die Screentime der Monster hier angeht. Da sind wir, glaube ich, so ein bisschen gespalten in der Meinung. Also ich fand, es hat von den Kämpfen her nicht das Niveau von Godzilla vs. Kong. Aber ich fand dadurch, dass es immer so zwischendurch ein paar kleine Scharmützel gibt und wir neue Monster kennenlernen, fand ich das schon durchaus unterhaltsam, das zu sehen. Auch wenn es natürlich nicht diesen Level von King of the Monsters annimmt, dass du halt ein ikonisches Monster, einen ikonischen Titan nach dem nächsten präsentiert bekommst. Ich glaube, du bist da so ein bisschen gedämpfter, ne, in den Dingen, die du da wahrgenommen hast.
Ja, es gibt so kleine Lückenfüllerkämpfe, könnte man sagen, so kleine Appetizer. Das Problem ist halt lange Zeit, Godzilla steht immer vorne im Titel, ist aber jetzt umso mehr eine Nebenfigur und der darf mal so ein, zwei Monster zwischendurch kurz killen und auch Kong hat mal so durch die Hohlerde mal so das ein oder andere Monster, dem er sich entledigen muss. Das war für mich in Summe ein bisschen zu wenig. Also ich habe da jetzt nicht auf die Uhr geguckt, irgendwie mit der Stoppuhr gestanden, aber so gefühlt 60, 70 Minuten muss man warten, bis dann so es Richtung Finalkampf geht oder so, das so langsam anläuft. Und das, da muss man aus meiner Sicht umso mehr wieder Sitzfleisch mitbringen, bis es so richtig losgeht. Da habe ich so ein bisschen drunter gelitten, weil, also Godzilla vs. Kong hatte wahnsinnig viel Schwachsinn, das ist ja wunderbar aufgedröselt mit den ganzen Verschwörungstheorien, aber da war immer so die Perspektive, dass man angefüttert wird, Godzilla und Kong treffen aufeinander, es gibt erste Kämpfe, dann gibt es einen großen Kampf und dann gibt es aber noch den großen Endkampf gegen Mechagodzilla, der nochmal alles toppt. Und hier ist es so, wie gesagt, wer sich die Trailer angeguckt hat, weiß ungefähr, was da kommt und man wartet sehr, sehr lange darauf und ich finde das dann auch den Gegenspieler nicht so beeindruckend, dass ich gesagt habe, die 70 Minuten, die haben sich jetzt gelohnt für den großen Fight. Also dadurch, dass wir auch in der Hohlerde sind lange Zeit, hat das immer noch so, du hast das ganz schön gesagt auf der Rückfahrt auch, die Größenverhältnisse hat man irgendwann gar nicht mehr gecheckt. Also dieses Erhabene, ne, das, was Godzilla Minus One hoch und runter gespielt hat, diese riesigen Titanen, das Gefühl bekommt man auch nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich bei Planet der Affen war, in schlecht, also was das CGI angeht. Also viel, viel Affen kann man tatsächlich sagen und da war für mich nicht so der Thrill, wer da gegen wen kämpft. Ich glaube, am Ende, das kann man so ein bisschen sagen, war ich bei Godzilla vs. Kong ein bisschen beeindruckt da von der Monster-Action.
Ja. Ja, du hast das sehr schön zusammengefasst, dass Godzilla mehr mittlerweile so ein Nebencharakter ist und vom Titel her ja gleichberechtigt, beziehungsweise eher auch vorne steht im Titel und man natürlich das Gefühl hat, er ist auch so die wichtigere Figur oder die mehr zieht. Wir beide sind ja auch eher Godzilla-Fans als Kong-Fans, auch wenn ich ihn hier so oder seine Reise, seine Selbstfindungsphase hier ein bisschen spannender fand als jetzt bei Godzilla vs. Kong, wo es ja einfach nur hieß, ja, der Typ, der will nach Hause, das ist in jeden einprogrammiert. Schifft immer irgendwo hin und dann lass ihn mal los. Und hier hattest du wenigstens das Gefühl, er möchte da irgendwas entdecken, er ist immer noch auf der Suche, er ist getrieben. Wirkt schon fast so ein bisschen zu vermenschlicht in manchen Situationen. Und Godzilla ist eher dafür da, das hast du eben auch auf der Rückfahrt schön beschrieben, um aufzuleveln, ne? Um ein bisschen zu grinden, sich selber vollzuladen. Und man weiß eigentlich irgendwie nie, wofür. Es heißt immer, ja, er bereitet sich auf irgendwas vor, aber man weiß am Ende auch irgendwie überhaupt nicht, warum hat er sich die ganze Zeit denn so vorbereitet? Weil es hätte vielleicht auch mit ein bisschen weniger Power gereicht, so wie es dann hinterher ausgegangen ist. Deswegen finde ich auch, ist in dem Sinne so ein bisschen Etikettenschwindel, weil wir wieder viel Kong bekommen, weil da viel der Fokus drauf liegt. Kann natürlich auch so sein, dass Godzilla auf dem Papier nicht die tiefgründigste Figur ist, weil du ja einen Titan hast, der primär dafür da ist, um andere Titanen zu jagen und zu erlegen. Und dass man da vielleicht das Gefühl hatte, man kann da die Laufzeit nicht mitfüllen. Obwohl mir viel einfällt, nämlich einfach Titanen zerlegen. Das würde mir schon reichen.
Ich mag ja aus der ganzen Reihe jetzt von den östamerikanischen King of the Monsters am liebsten. Du hast mir nochmal gesagt, ne, Simon, hast du vielleicht falsche Erinnerungen? Es sind vielleicht nur so 10 Minuten mit allen Titanen zusammengeschnitten. Ich habe den immer noch sehr stark in Erinnerung, weil du hast eben ganz viele verschiedene Monster, Rodan, Ghidorah, die sind auch wahnsinnig kultig. Du hast Mothra dabei und dadurch hast du einfach auch dieses Feeling wie aus deiner Kindheit, wo ja irgendwie jeder gegen jeden früher gekämpft hatte. Da stand ja, ne, da durfte sich jeder mit jedem auf die Nase hauen und die Menschen durften unten stehen und weglaufen und staunen, während ihre Städte zerstört werden. Und das hat mir immer noch am meisten gegeben, weil das einfach so beeindruckend war, dann auch wieder in den Größenverhältnissen, die Hohlerde halt so ein bisschen rausnimmt. Ich glaube, es ist im Endeffekt Geschmackssache, weil, wie du gesagt hast, Kong wird sehr vermenschlicht und es wird auch erstaunlich wenig dann gesprochen, weil Kong ist dann ständig unter Affen und man hatte auch keine Untertitel oder so, ne? Also es ist dann nicht irgendwie wie bei Planet der Affen mit Zeichensprache und Untertiteln oder so, sondern es wird ganz viel einfach über Gesichtsregungen und so gemacht. Man muss grundsätzlich sagen, man kann dem total gut folgen, kann die Emotionen von Kong verstehen. Es ist aber auch sehr einfach erzählt, was er da auf seiner Reise erlebt. Also man kann das, glaube ich, sind so typische Erzählmuster, haben wir auch gesagt, ah, das ist das Motiv, das ist das, das ist das. Das ist so Blockbuster-Standardkost, aber man hat sich tatsächlich mal getraut und gibt diesem Affen Emotionen. Und ich glaube, da hat man, wie du sagst, wohl das größte Potenzial drin gesehen, dass man Godzilla halt nicht zutraut oder es nicht möchte, dass Godzilla irgendwie Emotionen hat. Der Film beginnt damit, dass Kong Zahnschmerzen hat. Das ist schon teilweise, wirkt das schon so goofy und man könnte sich das andererseits eben für Godzilla nicht vorstellen. Also es ist, glaube ich, ganz klug gewählt. Man muss sich halt am Ende des Tages überlegen, ob man Kong da so interessant findet. Also ich bin da leider auch ganz klar Team Godzilla und hätte dem mehr eine andere Verhältnismäßigkeit gewünscht, weil es ist irgendwie 80-20, 90-10 und ich hätte mir trotzdem mehr Godzilla gewünscht, der vielleicht irgendwas auf der Erde tut, was wovon die Hohlerde profitiert und der nicht einfach nur auflevelt.
Genau. Oder nicht einfach nur du diese Verteilung wieder hast, Brains and Brawns, ne, dass du King Kong hast, der ein bisschen mehr nachdenkt oder das Ganze ein bisschen mehr durchschaut, auch wenn das selbst in dem Vergleich schon relativ wenig Strategie ist und Godzilla einfach derjenige ist, der zum Plattmachen da ist. Mich würde auch mal interessieren, ob da vielleicht die Toho-Studios tatsächlich gewisse Vorgaben machen, was jetzt so Lizenzierungssachen angeht, ob es da auch jemand gibt, der vielleicht aufs Skript guckt und dann auch sagen würde, ne, hier, Godzilla hat dann aber bitte keine Zahnschmerzen oder ähnliches, dass du halt wirklich immer diese Naturgewalt da haben musst. Das ist aber, wie gesagt, nur Spekulation, ob da wirklich Vorgaben gemacht werden und ob da noch jemand drauf guckt oder ob die einfach sagen, ihr habt die Lizenz und im Endeffekt könnt ihr machen, was ihr wollt. Machen, was ihr wollt, das ist aber auch ein gutes Stichwort, denn da wird ja wirklich all in gegangen, was quietschbunte Popcorn-Action angeht in Godzilla Kong The New Empire. Wir haben da ja wirklich Bedenken vorab gehabt, ob das was ist, was uns taugt, gerade auch nach Minus One, wo ja alles sehr geerdet zuging für den Godzilla-Film. Mich würde mal interessieren, wurden deine Erwartungen, deine schlimmen Erwartungen erfüllt oder konntest du dann tatsächlich mit der bunten Popcorn-Action doch ein bisschen besser was anfangen?
Ja, ich finde es ganz interessant. Also dieses Franchise scheint jetzt so einen eigenen Look gefunden zu haben. Bei Godzilla vs. Kong war das ja auch schon so, dass das CGI so ein bisschen matschig verschwommen war, ein bisschen bunt, aber auch nicht so richtig scharf. Wir haben den Film mit 3D geguckt, können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ob sich das lohnt, wie das so wirkt. Ich muss im Endeffekt sagen, der Film dreht halt einfach in allen Belangen mehr auf. Also man kann vielleicht so sagen, dass teilweise die Schwerkraft genommen wird und sich dann alles dreht und sich in der Luft gekloppt wird. Und um mal so eine kleine Idee zu geben, wie wild das da wird. Und ich habe dann auch immer für mich ausloten müssen, ist das jetzt vollkommener Käse, der keinen Spaß mehr macht, weil irgendwie Boots on the ground, so nach dem Motto, die stehen doch immer in irgendwelchen Häuserschluchten. Muss allerdings sagen, dass mir das größtenteils gut gefallen hat, dass man einfach was Neues probiert. Da kann dann jeder für sich sagen, ab dem Moment gehe ich nicht mehr mit. Ich bin irgendwie Hardcore-Fan, habe irgendwie alle Kong-Filme, King-Kong-Filme gesehen und habe alle Godzilla-Filme gesehen. Das ist nicht meiner. Also irgendwo werden die Leute da aussteigen. Im Endeffekt hat man sich, ich finde den Transformers-Vergleich so passend, weil die prügeln sich auch ohne jegliches Limit einfach quer von links nach rechts durchs Bild. Und hier ist es ähnlich. Also im Endeffekt will ich Monster-Kloppe, also die aufzudrehen, die noch wilder zu machen, finde ich super. Das einzige Manko, was ich dabei gehabt habe, war, ich hatte nicht das Gefühl, dass es cool choreografiert ist. Also gerade Kong ist super beweglich. Da kann man eigentlich coole Fights mitmachen, ob er sich von irgendwas abstößt, ob er sich durch die Luft dreht, spins, whatever. Da war mir ein bisschen wenig dabei. Es war halt oft so, ich punch die halt wirklich einfach nur ins Gesicht. Also aus den Trailern sieht man ja schon, Godzilla ist viel beweglicher, Kong ist sowieso beweglich. Dann lass die auch noch ein bisschen mehr coole Choreos machen. Man könnte ja so fast in so Richtung Martial Arts gehen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber dass es so ein bisschen mehr aufeinander abgestimmt ist, das war alles ein bisschen einfallslos. Also ich hatte eher das Problem damit, dass diese coolen Momente, wo so ein Punch trifft, wo wegduckt, wo jemand weggeschossen wird vom Atomic Breath, dass das alles nicht so wuchtig wirkte. Das war eher so mein Problem.
Ja, also es gab mehr Fights als in Godzilla vs. Kong, aber qualitativ waren die im Vorgänger halt ein bisschen besser choreografiert. Ich fand auch insgesamt, es war halt super quatschig, aber mich hat's komplett unterhalten, weil ich diese ganzen kreativen Ideen da drin auch gesehen habe, ne? Wie du halt mit Schwerkraft spielst, wie du mit verschiedenen anderen Monstern spielst, was die vielleicht für Eigenschaften haben, wie man die gegen andere Monster einsetzen kann, dass dann halt einfach ein Affe genommen wird, um damit andere Affen zu verprügeln. Das war halt alles teilweise so super stumpf, aber kreativ, dass ich da wirklich meinen Spaß hatte und auch das Hirn komplett abschalten konnte. Und ich glaube auch, dass Adam Wingard richtig viel Spaß hatte beim Dreh. Also ich hatte das Gefühl, das ist so auch das, was ich zum Beispiel bei dem Dungeons & Dragons Film hatte, dass da jemand dran sitzt und der hat Bock, das zu machen. Und das sprüht eben vor dieser Energie, vor diesem Spaßfaktor, den jemand auch hat, das zu produzieren. Das ist nicht einfach nur so runterproduziert und einfach, na komm, wir schmeißen einfach jede beschissene Idee rein, das wird schon irgendwie funktionieren. Sondern man hat das Gefühl, da sitzt halt jemand, weiß nicht, mit seiner Godzilla und seiner King Kong Spielfigur und sagt dann, boah, jetzt hier und da und dann schmeißen wir noch den rein und dann den rein und wenn er das macht, das wäre doch auch cool. Also ich habe das Gefühl, da hat jemand wirklich Spaß reingesteckt und wollte etwas schaffen, was unterhält.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Perspektive, die du reinbringst und ich finde halt, wie gesagt, der Trapper, der von Dan Stevens gespielt wird, der unterstreicht das auch, dass man jetzt einfach, man will einfach mehr Spaß, man will verrückter sein, man will wilder sein. Der Film wirkt noch bunter. Wir haben die Entscheidung, dass Godzilla dann eben nicht mehr diesen blauen Atomic Breath hat, sondern den pinken. Und das ist alles so schrill, aber man hat das Gefühl, dass auch so die letzten Hemmungen gefallen sind. Ne? Da muss dann jeder für sich entscheiden, ob ihm das zu blöd ist. Gleichzeitig guckt man sich die vergangenen Filme an und fragt sich, warum hast du die auch angeguckt? War das nicht auch schon alles so blöd? Also irgendwo wächst das so organisch über die letzten Filme. Und ich finde es auch cool, dass Adam Wingard da dabei bleibt. Also der ist der Erste, der jetzt auch einen zweiten Film machen durfte. Ne? Und wie du sagst, da scheint irgendwo eine Verbindung zu sein. Vielleicht ist es auch ein echt guter Paycheck, weil der kommt natürlich von den kleinen Genre-Horrorfilmen her. Ne, für VHS eine Episode, Your Next hast du angesprochen, The Guest mit Dan Stevens gemacht, da ja, kennen die sich wahrscheinlich, aber das ist diese Lust auch am Quatsch, am Übertriebenen und da war ein gewisser Mut am Start und das geht auch ein Stück weit auf, ob das halt jedem gefällt oder ob man sagt, ich habe gar kein Gefühl mehr für irgendwas, weil alles irgendwie nur Quatsch ist, gut, das entscheidet jeder für sich selber.
3D und CGI können wir gerne noch ansprechen. Das ist ja der Film, der am wenigsten Budget hatte von den ganzen Monsterverse-Filmen. Finde ich, sieht man auch so ein bisschen, weil das CGI nochmal bei den Nebenmonstern vielleicht nicht ganz so gut wegkommt wie bei unseren Haupttitanen. Und die Hohlerde, dadurch, dass sie einen großen Teil der Handlung einnimmt, natürlich auch wahrscheinlich viel Ressourcen gefressen haben wird, teilweise schon beachtlich aussieht, teilweise dann wieder weniger. Ich glaube, dadurch, dass wir in 3D drin waren, hat das dem Film eher gut getan, weil du durch die Brille natürlich nochmal so einen gewissen Filter hast und das jetzt dir nicht zu Hause in 4K anguckst und jeden Pixel zählen kannst. Das trägt, glaube ich, auch nochmal dazu bei, dass der bei mir positiver wegkam, als ich es erwartet habe. Aber du hast ja eben schon gesagt, es ist halt so ein bisschen verwaschener CGI-Look auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ja, wirkt das manchmal schon so ein bisschen comichaft billig, aber es war für mich zumindest so mal ein Artstyle erkennbar aus einem Guss, hatte auch wieder diese Neon-Ästhetik, die wir schon aus Godzilla vs. Kong kannten.
Ja, ich habe da auch zwei, drei Gedanken zu, weil dadurch, dass es sehr viel um Affen geht und neben Kong sehen wir halt auch noch einige andere Affen, ich musste unweigerlich an die neuere Trilogie, bald Quadrilogie von Planet der Affen denken, ne? Weil das ist ja absolut fantastisch, wie toll das Fell von den Schimpansen, auch von diesem einen Orang-Utan aussieht, das ist total mindblowing. Hier bei dem Film ist technisch überhaupt nichts mindblowing, das ist allerhöchstens State of the Art, beziehungsweise budgetbedingt ein bisschen schlechter vielleicht, als man das vielleicht auch aus den etwas besser animierten Marvel-Filmen sieht. Auch da geht ja die Tendenz dazu, die CGI-Handwerker sind total überfordert. Und es ist ganz, ganz schwierig, generell über CGI aktuell was Positives zu sagen. Das ist das eine, man sieht viele Affen und das ist halt so weit weg von dem Standard, den halt Planet der Affen gesetzt hat. Das hat mir ein bisschen geschadet. Ich finde auch, dass 3D tut dem Film richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, das hätte ich gar nicht gedacht. Die Schauplätze, die man in der Menschenwelt, also in der Oberfläche sieht, um mal zu sagen Rom, Rio de Janeiro und so, das war trotzdem alles so farbenfroh und bunt im positiven Sinne und ausdrucksstark. Ich habe mich jedes Mal gefreut und das schafft der Film auch generell ganz gut. Da öffnet sich aus der Hohlerde plötzlich ein Loch und du weißt, gleich kommen die Titanen und du siehst Menschen, die am Strand liegen und gleich wird alles zerstört. Und du siehst wirklich das Publikum auch gelacht, weil Wingard wollte genau diese Reaktion. Du hast das Gefühl, du liegst da mit am Strand und weißt, gleich wird da alles in Schutt und Asche gelegt und die haben gar keine Ahnung, was da jetzt passiert. Das ist so großartig. Also da haben wir die unterschiedlichen Schauplätze. Du hast so ein klein bisschen Reise um die Welt anhand von Godzilla, weil der ja so ein bisschen am Grinden ist und um stärker zu werden. Also auch Godzilla, kann man sagen, weiß, dass ein Kampf bevorsteht und dass er dafür zu schwach ist aus seiner Sicht. Da wird leider nicht so viel drauf eingegangen, das hätten wir uns mehr gewünscht. Aber der reist durch verschiedene Orte und ich fand das total abwechslungsreich. So mal Strand, mal irgendwie Rom. Also das hat mir gut gefallen und ich glaube, wie du sagst, im Endeffekt, das 3D kaschiert ein bisschen und für mich wurde die Hohlerde dadurch noch ein bisschen ausdrucksstärker, weil du hast dann ganz oft irgendwelche Flugviecher, die heben sich wunderbar ab und unterstützen auch diese Flugszenen und dadurch wirkt alles so ein bisschen, ja, es wirkt einfach ein bisschen immersiver. Also ich habe echt keine gute Meinung von 3D, aber ich finde, das hat wirklich getaugt. Das war gut.
Ja, auch dadurch, dass der Film nicht diese Gimmick-Elemente drin hat, dass du weißt, ah, die Szene ist jetzt nur für 3D gedreht worden, wie wir das früher hatten, genau, dass wie zum Beispiel bei Texas Chainsaw 3D einfach mal eine fliegende Kettensäge ins Bild kommt oder sich jemand an einem Seil komplett random nach vorne und nach hinten schwingt, dass du dann weißt, okay, das war jetzt wirklich nur, um Tiefe zu erzeugen. Und dadurch, dass wir vielleicht auch am Anfang überhaupt keinen Bock drauf hatten, in 3D zu gehen, sondern dass er erstmal der erste Slot war, der frei war, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt an diesem Tag zu dieser Uhrzeit in Godzilla Kong The New Empire. Und es gibt es nur in 3D, haben wir das eben zähneknirschend in Kauf genommen. Aber da war ich auch positiv überrascht. Und gerade diese Hohlerde bekommt dadurch wesentlich mehr Tiefe. Du hast natürlich auch so weite Shots drin, wo du nochmal siehst, wie groß das ist. Das Ganze ist ja so aufgebaut, dass du eine Oberwelt und eine Unterwelt dann nochmal hast, die sich gegenüberstehen. Das hat für mich in 3D eigentlich auch nochmal ganz gut funktioniert.
Man muss einmal sagen, wir waren im UCI in Hürth bei Köln und es hat das UCI schon clever gemacht, weil wir haben vor 2 Wochen vorbestellt und es gab nur diese 3D-Veranstaltung in einem relativ kleinen Saal und habe ich heute nochmal geguckt, wie voll der Saal wird und du hast auch nochmal gefragt, wann gehen wir denn? Und ich dachte, es gibt doch nur eine Vorstellung. Nein, es gab dann im Endeffekt 3, weil erster Saal ausverkauft und welchen Saal lasse ich erstmal ausverkaufen, um zu gucken, ob was geht? Ja, den 3D-Saal. Das war dann auch entsprechend teuer, wenn man sich noch Brillen dazu holen muss. Also muss jeder für sich selber wissen, Aufpreis für 3D, es war jetzt kein Aufpreis für Überlänge drin, weil der geht unter 2 Stunden, was angenehm ist, mir echt gut tut. Aber auch noch Aufpreis für Brillen, also wer da keine irgendwie zu Hause hat, muss das für sich wissen. Aber ja, smarter Move, im Endeffekt sind es dann 3 Säle, die dann heute spielen und den Ball dann auch mal zurück an dich gespielt. Glaubst du, das Ding wird profitabel?
Ich glaube schon, denn in den USA läuft der, meine ich schon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da waren zumindest die Startzahlen recht positiv. Und dadurch, dass ja die Vorgänger auch gut ankamen, der jetzt halt weniger Budget hatte und wir aktuell bis auf Dune noch keinen großen Blockbuster hatten, der wirklich gezündet hat. Ich glaube, Ghostbusters kann man vielleicht noch reinnehmen. Die Zahlen waren, meine ich, auch ordentlich gewesen. Wir schauen jetzt gerade, also Domestic, also in den USA steht jetzt bei 87,7 Millionen. International sind es schon 115 Millionen. Und weltweit 202 Millionen, die Godzilla Kong The New Empire bereits eingespielt hat. Daher gehe ich davon aus, wir hatten eben mit Dune einen großen Blockbuster. Wir hatten mit Ghostbusters jetzt einen Film, der angelaufen ist, der zwar bei uns jetzt nicht so positiv wegkam, aber wahrscheinlich auch aufgrund des Namens seine Zahlen einspielen wird. Und jetzt mit Godzilla Kong The New Empire, ja, den dritten großen Blockbuster in diesem Jahr, der zündet und der wahrscheinlich aufgrund des Namens schon Leute anlocken wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass der profitabel wird und wir bestimmt dann noch einen weiteren Eintrag sehen werden.
Es ist so ein bisschen die Rückkehr des Blockbuster-Films, könnte man jetzt sagen, nachdem du es zusammengefasst hast. Nachdem letztes Jahr Indiana Jones, habe ich jetzt auch nochmal aktuelle Zahlen gesehen, wie viel der noch im Heimkino irgendwie rausholen muss, ist ja Wahnsinn. Und das waren ja letztes Jahr wahnsinnig Filme, die gefloppt sind. Tut wahrscheinlich auch gut, dass Marvel-Filme zurückgeschraubt werden. Wir haben jetzt den Deadpool 3-Trailer gesehen, den ich richtig gut fand, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich habe die ersten beiden gesehen, aber nicht so die Berührungspunkte. Also, dass jetzt nicht mehr so die klassischen Superheldenfilme irgendwie jeden Monat alles fluten, sondern es kommen andere Sachen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das besser ist, weil es kommen jetzt Franchises, ne? Also, Godzilla, Kong, New Empire ist halt genau so ein Franchise. Und wenn die jetzt sehen, gut, das wird profitabel, dann kriegen wir doch noch etliche Filme von. Kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob man das jetzt braucht oder nicht. Aber die Leute scheinen halt wieder Bock drauf zu haben, auch sich die großen Blockbuster anzugucken.
Genau. Und gerade nachdem wir letztes Jahr zahlreiche Franchises hatten, die baden gegangen sind, ist es doch auch mal schön, wenn jetzt wieder ein paar kommen, die erfolgreich Zahlen einspielen. Denn auch wenn wir nicht immer die größten Fans von Blockbustern und Franchises sind, modernen Blockbustern, ist es ja so, dass sie trotzdem die Filmlandschaft bereichern und dass wir dann eine gewisse Diversität drin haben, wo dann eben für jeden was dabei ist. Und wenn die Leute ins Kino gelockt werden, dann ist es ja eigentlich das Schönste, was passieren kann. Dann lass uns doch gerne mal zum Fazit kommen. Und bevor ich wieder anfange und du hinterher sagst, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen, darfst du diesmal anfangen.
Ja, ist wirklich schlimm, also Daniel. Aber heute haben wir ja die Chance, dass wir ein bisschen auseinandergehen. Ich versuche mal mit der Wertung voranzugehen, auch wenn das jetzt sehr spontan ist, direkt nach dem Kinobesuch, aber und dann mich so ein bisschen entlang zu hangeln. Ich komme da mit aller Liebe auf 2,5 von 5, wenn wir nach der Letterboxd-Bewertung gehen, die ja auch alle nutzen. Ja, mir, ich habe die ersten 60, 70 Minuten, habe ich mich viel schwerer mitgetan. Godzilla nur Randfigur, ist ein Strang, der immer wieder eingeblendet wird. Kong hat einen eigenen Strang, der so einfach erzählt ist, dass ich immer wusste, wo das hinführt. Da waren die Affen halt nicht so schön animiert. Und dann gab es noch den Menschenteil. Da ist Dan Stevens super, aber auch die sind auf so einer, also für mich wirkte alles mühsam und langwierig erzählt. Deswegen habe ich mich echt lange Zeit, eine gute Stunde schwer getan, fand den da echt ein bisschen zäh. Und dann hinten raus, erst aufeinandertreffen, Godzilla und Kong, die dürfen sich auch nochmal vorher begrüßen, wo es richtig losgeht. Und dann große Endklopperei, holt mich eigentlich jeder Teil rein. Aus den letzten, vielleicht der erste Godzilla von Gareth Edwards, der hatte das für mich noch nicht so stark, aber King of the Monsters und spätestens Godzilla vs. Kong, die holen dann der letzten Abendstunde immer eigentlich so die Punkte rein und holen mich dann so ab. Das macht der hier ein bisschen weniger. Wie gesagt, ich habe einige Abstriche genannt, deswegen also mit viel Liebe auf 2,5 und ist dann, glaube ich, mit dem ersten Godzilla, der ist bei mir auch echt nicht hoch in der Gunst, weil da kein Godzilla vorkommt, obwohl er so heißt, also so gut wie gar nicht. Ist das so dann von den Vieren so mit leider der schlechteste? Ist die Frage, ob ich mir den nochmal angucke, bevor ich dann irgendwann mit dir in den nächsten gehe. Aber ich gehe auf jeden Fall mit dir in den nächsten.
Genau, wir müssen ja unsere Serie aufrechterhalten und nach jedem neuen Godzilla-Film unser Live-Podcast machen. Ja, wir sind da im Endeffekt gar nicht so weit auseinander. Ich war zwischendurch, habe ich schon gedacht, oh, heute habe ich einen richtig guten Tag, dem gebe ich 3,5. Und dann dachte ich danach so, ach komm, da waren da schon so ein paar Sachen dabei. Da darfst du jetzt auch nicht zu viele Augen zudrücken. Deswegen komme ich bei 3 von 5 Toastscheiben raus. Habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Hatte ja, das hat natürlich auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu tun, nicht die größten Erwartungen, habe viel, viel Bullshit erwartet. War dann aber froh, dass eben nicht noch mehr Bullshit dazu gekommen ist, wie wir das in Godzilla vs. Kong hatten, sondern da ja quasi der Grundstein gelegt wurde, so hey, wir haben jetzt die Hohlerde, wir haben jetzt alle Verschwörungstheorien so aus dem Weg geräumt und jetzt gehen wir hin und entdecken quasi diese Welt. Und das war für mich eine schöne Alltagsflucht, die Flora und Fauna entdecken zu können, dann mit neuen Augen, staunenden Augen da reinzugehen, die bekannten Monster zu haben, ein paar neue Monster zu haben. Es war natürlich jetzt von der Choreografie und von der Action nicht ganz so cool wie bei Godzilla vs. Kong, aber es insgesamt hat mir doch auch alles getaugt. Und dann war ich eigentlich wirklich von vorne bis hinten gut unterhalten. Hatte jetzt tatsächlich auch gar keine Phase, wo ich sagen würde, der hatte jetzt eine unangenehme Länge, wo ich gesagt hätte, boah, da langweile ich mich jetzt. Und da fürchte ich mich schon beim Rewatch vor, dass ich da nochmal durch muss. Deswegen, also der ging ganz gut durch. Kann sein, dass ich morgen, übermorgen aufwache und sage, ja, es ist jetzt nichts, was lange hält, sondern es ist eher Action-Fast-Food und morgen habe ich wieder alles vergessen. Kann natürlich sein, aber jetzt aktuell nach dem Kinobesuch würde ich sagen, 3 von 5 Toastscheiben, bin gut unterhalten worden, gerne wieder.
Und natürlich noch, um das Bullshit-Bingo zu komplettieren, für das, was er sein will. Ne?
Genau, für das, was er sein will, macht er gut. Und natürlich noch, Bullshit-Bingo. Fans schlagen zu, alle anderen schauen Probe.
Daniel, hast du noch eine Videospielreferenz? Schnell aus dem Ärmel.
Ja, doch, kriege ich direkt hin, pass auf. Die Hohlerde ist quasi wie eine Open World in einem Videospiel. Du kannst immer neue Bereiche freischalten, wenn du den nächsten Turm erklommen hast.
Daniel, die Maschine in Sachen Videospielreferenzen.
Vielen Dank. Sehr gerne, da bin ich immer kreativ. Ja, und wenn ihr weiteren Bullshit-Bingo-Abende von uns hören wollt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo sonst Podcasts gibt. Lasst uns auch gerne 5 Sterne da, empfehlt uns weiter, dass uns noch ganz viele Menschen hören und wir weiter über schöne Filme quatschen können. In diesem Sinne, danke Simon, dass du dabei warst. Euch da draußen noch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis demnächst. Tschö.
Tschö.